die schnelle Energiegewinnung aus mittelkettigen Fettsäuren. Das wiederum ist ein Teil eines uralten Überlebensprogramms, weil ich ganz viele andere Themen nicht brauche, lange Verdauungsprozesse und so weiter und schnelle Verfügbarkeit, aber eben prozentual gesehen. Hm. In der Natur wird es in der hohen Menge nicht vorkommen. Und wenn das System dann einmal so gefordert wird, kann es zu Verdauungsproblemen kommen. Ja.
Artgerecht Health Nerds Deep Dive. Analyse und Fakten mit Felix Möse und Matthias Baum.
Fett direkt in Energie umwandeln. Genauso wird MCT-Öl häufig beworben. Ein Esslöffel davon im Kaffee und der Körper soll plötzlich effizienter laufen, klarer denken und, was habe ich noch gelesen, schneller Energie bereitstellen. Das sind so die Schlagworte, die wir auch häufig im Social Web auf Instagram und Co. lesen. Das klingt natürlich, finde ich, fast zu schön, um wahr zu sein. Biologisch betrachtet steckt hinter MCT-Öl aber tatsächlich ein besonderer Mechanismus, denn diese speziellen Fettsäuren werden im Körper anders verarbeitet als normales Fett. Schneller, direkter und so ein bisschen mit einer Abkürzung durch den klassischen Verdauungsweg. Wie das genau funktioniert, das wollen wir uns hier anschauen. Was macht MCT-Öl wirklich im Körper? Warum kann es schneller Energie liefern? Und wo endet aber dieser Effekt? Wann ist es sinnvoll in der Anwendung? Und wo ist das Marketing und das Versprechen, was es kann, vielleicht doch ein bisschen übertrieben? Matthias Baum, unser Gesundheitswissenschaftler, ist hier im Health Nerds Deep Dive. Lass uns wieder ganz simpel starten. MCT-Öl. Erstmal, wofür steht MCT? Und was ist das für ein Öl? Wo kommt es her?
Genau, es geht hier um eine englische Abkürzung und MCT steht für Medium Chain Triglycerides oder auf Deutsch mittelkettige Fettsäuren. Ihr kennt dieses Prinzip, kurzkettige Fettsäuren, über die haben wir schon gesprochen, die werden gerne im Darm produziert, langkettige Fettsäuren, die quasi auch viel Energie gespeichert haben. So, und die mittelkettigen Fettsäuren liegen also quasi irgendwo dazwischen und es geht um die Anzahl an Kohlenstoffatomen. Fettsäuren sind auch aus Kohlenstoffatomen aufgebaut. Und in den Bereichen zwischen C8, also 8 Kohlenstoffatome, bis C10, und die nennen wir namentlich Caprylsäure und Caprinsäure, reden wir von mittelkettigen Fettsäuren. Manchmal wird auch die Laurinsäure mit 12 C-Atomen noch mit vermarktet. Und diese haben eine ganz besondere Eigenschaft, wenn wir auf den Verdauungstrakt schauen und die Energiegewinnung.
Spannend. So, und ich habe ein Anwendungsszenario schon genannt. Auch das ist so ein Hype im Internet, dass man das eben in den Kaffee reinmacht. Ja, also ein bisschen, es gibt ja auch diesen Bulletproof-Kaffee, wo man Butter reinmacht. Ich denke, das kommt alles so ein bisschen aus der gleichen Ecke. Lass uns doch mal schauen. Dieses Öl wandert nicht den klassischen Weg durch den Verdauungstrakt, sondern nimmt eine Abkürzung. Wie funktioniert das und was kann da der Vorteil sein? Oder sagen wir mal, was ist da anders als bei klassischen Ölen?
Genau, also wir gucken uns an Fettverdauung grundsätzlich. Heißt, wir schmeißen oben etwas in den Schlund rein. Es wird zerkaut, es wird zerkleinert. Es geht über die Speiseröhre in den Magen und vom Magen in den Dünndarm. Und dann wissen wir, okay, es gibt etwas, was in der Leber produziert wird, nämlich Galle. Und Galle ist ein Emulgator. Das heißt, es ist wie, ja, wenn ihr fettige Hände habt und sie waschen wollt, nehmt ihr Seife mit dazu. Galle macht genau das. Es ist ein Emulgator, es bindet das quasi. Und dann kommen aus der Bauchspeicheldrüse Enzyme hinzu. In dem Falle brauchen wir Lipasen, also fettaufspaltende Enzyme. Und dann werden größere Strukturen, also nicht in der Länge der Fettsäuren, sondern verpackte Strukturen, Triglyceride und ähnliches, auseinandergebrochen zu einzelnen Fettsäuren. Und um den Prozess weiterzugehen, dann werden die verpackt in sogenannte Mizellen. Die gehen dann über den Darm und dann werden sie in sogenannten Chylomicronen, nur dass man es mal gehört hat, also Transporter für Fettstrukturen, über das Lymphsystem in den Körperkreislauf gebracht. Das erwähne ich jetzt, weil das MCT genau nicht macht. Also mittelkettige Fettsäuren gehen diesen Weg nicht. Das heißt, wir haben in der Verdauung oder in der Aufspaltung haben wir eine schnellere Aufnahme und sie gelangen direkt in die Blutbahn über die Fortader zur Leber. Und das ist interessant, beispielsweise, wenn man sagt, ey, ich habe Verdauungsprobleme und Fett ist gerade ein großes Problem, weil mir Enzyme fehlen oder Gallenprobleme bestehen oder der Verdauungstrakt beeinträchtigt ist, dann werden hier häufig gerne mittelkettige Fettsäuren eingesetzt, um diesen Energieträger auch zu bekommen. Und Der andere Aspekt, deswegen, das sagt die Folge ja auch schon, so die mittelkettigen Fettsäuren werden quasi, so wird es häufig beschrieben, direkt zur Energie umgewandelt. Und wir haben hier einen gewissen Effekt, nämlich auf das Thema der Funktionsweise der Energieproduktion in der Leber. Und die mittelkettigen Fettsäuren werden rasch oxidiert, umgewandelt und dienen dann häufig zur Ketonkörperproduktion. Und jetzt kommt der Punkt, den du eingangs eben erwähnt hast, nämlich viele machen sich dann MCT-Öl in den Kaffee, dieser sogenannte Bulletproof Coffee, der quasi gerade bei dem Thema ketogene Ernährung spannend ist, weil mehr Ketonkörper produziert werden unter dieser Anwendung. Also das heißt zusammengefasst, dieses Thema direkte Energie, ich habe eine schnellere Aufnahme im Darm oder auch einen anderen Weg, gerade wenn Verdauungsprobleme bestehen. Ich habe eine schnelle Oxidation in der Leber und eine höhere Ketonkörperproduktion. Aber es ist kein Wunderzaubermittel und diese Fettsäuren schmelzen dann nicht andere Fettdepots weg, so wie das dann auch häufig gerne beschrieben wird.
Ja, das ist genau ein Punkt. Es heißt nämlich auch, also MCT-Öl wird ja wirklich als Fettverbrenner beworben. Ja, du nimmst es ein und die Fettverbrennung wird angekurbelt, dein Bauchfett geht weg. Solche Anzeigen habe ich auch schon gesehen. Das also, würdest du sagen, ist wissenschaftlich nicht haltbar.
Ja, und wenn dann wirklich klein. Ja, klein ist der Effekt, wenn wir im Vergleich zu langkettigen Fettsäuren uns das Ganze anschauen, mit Veränderung von Gewicht, Fettmasse, Taillenumfang, wenn man so etwas vergleichen wollen würde. Am Ende gehört das Thema immer auch grundsätzlich die gesamte Energiebilanzierung rein. Also auch bei mittelkettigen Fettsäuren heißt es nicht viel hilft viel. Ne? Man kann das verwenden, man kann eine milde Ketose auch ohne komplette ketogene Diät durchaus mit beeinflussen und mit erzeugen und natürlich ein schnell verfügbarer Energieträger, der dann auch spannend für das zentrale Nervensystem ist, Kognition beispielsweise und ähnliches. Aber eher auch über diesen Ketoseweg beschrieben. Ja? Aber es ist nicht der ultimative, ja, ich nenne mal wieder dieser Begriff, Game Changer. Ne? Ich nehme mittelkettige Fettsäuren und zwar viele große Mengen und dann habe ich kein Problem. Es ist verdauungsseitig sehr interessant und auch der Energieverfügbarkeit und auf den Ketonkörperproduktionsweg durchaus interessant. Und hier sicherlich eine spannende Ergänzung.
So, und trotzdem muss man sagen, du hast gerade schon gesagt, die Menge ist natürlich auch entscheidend und man hört auch, dass viele Menschen sehr empfindlich auf MCT-Öl reagieren, vor allem eben der Darm sehr empfindlich reagiert. Wie lässt sich das erklären oder begründen? Was ist da los, wenn das in den Darm gelangt?
Jetzt haben wir den einen Vorteil gerade schon beschrieben, nämlich, dass wir einen anderen Verdauungsweg haben, beziehungsweise wir brauchen zumindest erstmal keine Gallensäuren dafür. Wir haben einen schnelleren Transport über die Pfortader, müssen nicht über das Lymphsystem transportiert werden. Wir haben eine schnellere Oxidation und Verarbeitung in der Leber. Aber Fett, auch in großen Mengen, kann natürlich die Verträglichkeit mit Blick auf Übelkeit, Bauchkrämpfe und Durchfall durchaus mit beeinflussen. Weil wenn dann zu viel Fett auf einmal ankommt, und der Verdauungstrakt auch, obwohl es schneller funktioniert und obwohl ich keine Galle brauche, damit nicht umgehen kann, dann wirkt sich das durchaus auf Verdauung und Verdauungsbeschwerden, potenziell Verdauungsbeschwerden aus. Deshalb sollte man einen Einstieg moderat wählen. Also wenn man beispielsweise dieses Thema Bulletproof Coffee sich überlegt, dann sollte man nicht mal nur einfach einen großen Schluck nehmen. So Orientierung ist vielleicht ein Teelöffel, so ungefähr 5 Milliliter. Man kann es auch zu einer Mahlzeit nehmen und dann könnte man es noch etwas steigern. Häufig im praktikablen Bereich zwischen 10 bis 20 Milliliter. Aber wer auf Energiebilanzierung achten möchte, nicht vergessen, auch hier hat ein Gramm mittelkettige Fettsäuren 9 Kilokalorien. Ja, das heißt, das wird schnell übersehen. Wir haben das gleiche Thema ja auch mit Olivenöl, wo auch gerne gesagt wird oder wo auch die Empfehlung ist, polyphenolreiches Olivenöl einsetzen, 20 Milliliter pro Tag. Energie bilanziert, wenn man sich das anschaut, bleibt die Energiedichte gleich. Und das muss man unter Umständen mit berücksichtigen.
Und sag mal, evolutionär betrachtet, wir schauen ja hier bei den Health Nerds immer auch, wo kommt unser Organismus, wo kommt der Mensch her und wie muss er sich zurechtfinden in der aktuellen, sich ja doch sehr veränderten Welt. Also evolutionär betrachtet, gab es für unseren Stoffwechsel jemals vergleichbare Fettquellen wie hochkonzentriertes MCT-Öl oder überfordern wir damit vielleicht ein System, das eigentlich eher auf langsam verfügbare Energie ausgelegt ist.
Grundsätzlich ist MCT-Öl auch Teil aus einer evolutionären Sicht oder auch Teil einer artgerechten Ernährung. Das würde ich sagen, auf jeden Fall. Und wir finden es in unterschiedlichen Lebensmitteln, nicht zu geringen Anteil beispielsweise auch in Muttermilch. 10-20% der Fettsäuren sind mittelkettige Fettsäuren. Wir finden es in der Kokosnuss beispielsweise in Milch. Ja, aber es ist nicht so omnipräsent. Und diese schnelle Energieverfügbarkeit hat natürlich einen evolutionären Vorteil. Aber es macht dann wie viel Prozent aus? 10%, 20% aus? Aber das, was wir jetzt dann heute häufig haben, sind Extrakte rein aus den C8 bis C10, vielleicht C12 Fettsäurenlängen. Ja, das heißt, die alle ergänzt und einmal rein. Und das ist natürlich evolutionär für unseren Verdauungstrakt nicht so vorgesehen und kann dann durchaus eine Erklärung sein, warum es für so Probleme sorgt und für den Energiestoffwechsel. Auch wenn wir den jetzt quasi dadurch gehackt haben, ist es in der Präsenz der mittelkettigen Fettsäuren so eigentlich nicht vorgesehen. Ja, also es gibt MCT-Öl so, können wir uns vorstellen, nicht als evolutionäres Lebensmittel und damit auch im Laufe der Evolution nicht die Konfrontation damit, wenngleich als Bestandteil es durchaus ein Thema in der Ernährung war und auch sein kann und es hilfreich ist, dass das System so funktioniert.
Aber es war also eben nie isoliert oder nie eben in, ich sag mal, Esslöffelform verfügbar.
Genau.
Immer irgendwie eingebettet in Nahrung oder du hast auch Muttermilch genannt. Wo das drin vorkommen kann. Spannend.
Die schnelle Energiegewinnung aus mittelkettigen Fettsäuren, das wiederum ist ein Teil eines uralten Überlebensprogramms, weil ich ganz viele andere Themen nicht brauche, lange Verdauungsprozesse und so weiter und schnelle Verfügbarkeit, aber eben prozentual gesehen. In der Natur wird es in der hohen Menge nicht vorkommen. Und wenn das System dann einmal so gefordert wird, kann es zu Verdauungsproblemen kommen. Ja.
Abschließend, Matthias, wem würdest du MCT-Öl empfehlen, in welchen Lebensphasen, Lebenssituationen oder für wen kann es durchaus eine sinnvolle Ergänzung sein, es zumindest mal auszuprobieren?
In gewissen Mengen kann es ruhig Bestandteil sein. Weder Muttermilch haben wir täglich jetzt aktuell noch mit dabei. Viele verwenden auch wenig bis keine Milchprodukte. Und natürlich lohnt es sich, dieses System durchaus mit anzustoßen. Und diesen Energiegewinnungsprozess und vor allen Dingen die Ketonkörperproduktion mit zu integrieren. Das heißt, als, ich sag mal, als eine Art Quick Win für den Energiestoffwechsel kann man das durchaus ausprobieren, gerade mit Blick auf Kognition, Konzentrationsthemen, Energieverfügbarkeit auch im zentralen Nervensystem, wo ich es wirklich eine sinnvolle Indikation sehe und auch häufig mit empfehle, immer dann, wenn Gallenfunktion insbesondere und Bauchspeicheldrüse mit beeinträchtigt sind, wenn die Ausspaltung von Fetten nicht gut funktioniert. Auch das kann man ja beispielsweise in der Stuhlanalyse ganz gut mit testen. Und dann hat man zumindest eine gute Energiequelle, die dann auch noch den Vorteil im Körper selbst hat, in der Leber, dass die Energie gut produziert werden kann. Und in gewissen Mengen, jetzt können wir uns ja an diesem Prozentualen orientieren, kann das Teil der Ernährung sein. Und die Empfehlung hier, langsamer zu starten und sich dann eher etwas zu steigern, dass man eine gewisse Menge der Energie auch über MCT abdecken kann.
MCT-Öl zeigt, wie schnell und flexibel unser Stoffwechsel Energie nutzen kann, aber eben auch, wie sensibel er auf Geschwindigkeit reagiert. Evolutionär ist unser Körper nicht auf Turboenergie ausgelegt, sondern eher auf Verlässlichkeit. Und genau darin liegt der Unterschied zwischen sinnvoller Ergänzung und durchaus auch Überforderung. MCT-Öl. Die wichtigsten Fragen hier im Health Nerds Deep Dive. Matthias, vielen Dank.
Vielen Dank.
Artgerecht Health Nerds Deep Dive. Analyse und Fakten.
Ein All Ears on You Original Podcast.